Was löst in dir ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit aus? Ist es vielleicht ein schönes Lagerfeuer bei einem warmen Getränk in deinen eigenen vier Wänden, wenn Freunde, Familie, die engsten Menschen um dich herum sind? Ist es ein Ort, sind es vielleicht Personen, die du mit Sicherheit und Geborgenheit verbindest? Bei mir löst so eine Erinnerung sehr, sehr stark das Gefühl von Geborgenheit aus. Und ich musste in der Vorbereitung auf diesen Einschulungsgottesdienst immer wieder dran denken. Es sind Sonntagabende gewesen. Meistens lief im Fernsehen ein Cowboy-Film. Aber das spielte für mich nicht wirklich eine Rolle. Mein Vater, dass ich bei ihm an seiner Brust liegen durfte, das ist so das Gefühl von Geborgenheit, was ich habe. Vor der Schule hatte ich immer wieder Angst. Als ich nach Deutschland kam, sprach ich kaum die Sprache. Und so hatte ich immer wieder Panik, wenn es um die Schule ging. Und so kam es manchmal vor, dass ich Tage bevor die Ferien zu Ende gingen, schon Magenprobleme hatte, erbrochen hatte und richtig Angst hatte. Aber da, auf dem Boden, mit Fußbodenheizung, an der Brust meines Vaters zu liegen. Da zu liegen und einen Cowboy-Film zu gucken, der mich noch nicht mal interessierte. Aber den Herzschlag meines Vaters zu hören, beruhigte mich. Die Angst war nicht weg, die Situation hat sich nicht verändert. Aber dieses Gefühl, da ist einer, der ist stark. Und wenn irgendwas schief gehen sollte, er wird da sein. Das war die Grundlage dafür, dass ich mich doch am ersten Schultag getraut habe, in die Schule zu gehen. Diese Erfahrung, da ist jemand, der ist da, der meint es gut mit mir. Der wird mich halten. Das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr viel Kraft geben kann. Und diese Erfahrung ist die Grundlage für diesen Psalm, den wir eben in Lutherdeutsch und in so einem kindergerechten Deutsch gehört haben. Und es geht sehr stark um das Thema Geborgenheit. Klickst du in die PowerPoint mal rein? Es geht heute um Geborgenheit und Schutz, in Gottes Gegenwart zu leben. Geborgen in seiner Gegenwart zu leben, darüber spricht dieser Psalm. Und es ist mehr als ein Gebet. Die Psalme sind eine Sammlung an Gebeten und Liedern. Und dieser Psalm 91 befindet sich in einer sehr interessanten Stelle. Oft werden Psalme nur einzeln vorgelesen, aber auch die Psalme sind sortiert. So auch Psalm 91, denn er steht in einer Dreierreihe. Psalm 90 spricht über die Größe und Gottes und die Vergänglichkeit des Menschen. Und es kommt eine Frage auf, wenn Gott so groß ist, und der Mensch so vergänglich. Welche Garantien haben wir? Welche Sicherheiten haben wir denn? Und da beginnt Psalm 91 mit diesen berühmten Sätzen, die wahrscheinlich viele im Lutherdeutsch im Kopf haben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Das ist die Antwort auf die Frage, die uns in Psalm 90 begegnet. Eine Erfahrung, ein Bekenntnis. Deswegen ist es mehr als einfach nur ein Gebet. Es ist wahrscheinlich ein Teil einer kleinen Liturgie gewesen, also eine Art Mini-Gottesdienst, der angelehnt war an den Gottesdienst, der im Tempel gehalten wurde. Und dieses Gebet, dieser Psalm, wurde wahrscheinlich von unterschiedlichen Leuten gebetet. Und es beginnt mit einem Bekenntnis. Eine Person fängt an und sagt, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt und wer im Schatten des Gewaltigen ruht, der sagt, wie ich über den Herrn, meine Zuflucht ist er und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Damit beginnt diese Liturgie, dieser Vertrauenspsalm. Wir wissen nicht, ob es gesungen wurde oder gesprochen wurde, aber unterschiedliche Stimmen werden in diesem Psalm laut. Und es beginnt mit der Erfahrung, da ist ein Gott, der meint es gut. Und es ist gut, unter seinem Schutz zu sein. Es ist gut, unter seinem Schatten kann ich sogar ruhen. Der Psalmist erinnert die Hörer, die Mitbeter, ich habe es erlebt. Und wenn du es auch erlebt hast, wie dieser Gott beschützt, dann bete mit. denn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Das ist das Bekenntnis, mit dem dieser Psalm beginnt. Und er setzt im Grunde den Ton und öffnet den Weg für den weiteren Verlauf. Und er ist kunstvoll gestaltet von vorne bis hinten. Denn wir sehen hier vier Arten, wie Gott wirkt und vier unterschiedliche Namen für Gott. Es beginnt, wer unter dem Schutz des Höchsten, eine Ehrenbezeichnung für den Gott, der höher ist als alle anderen. Der Höchste ist der, der den Thronsaal Gottes regiert. Alle Mächte und Gewalten sind ihm untertan. Es gibt keine höhere Autorität als ihn. Ihm werden sich alle Knie beugen. Und wer im Schatten des Gewaltigen ruht oder im Schatten des Allmächtigen, denn dort steht die Bezeichnung El Shaddai, der Gott, der Allmächtige. Und der sagt, wie ich über den Herrn, über Yahweh, dort steht der Gottesname, der Gott, der einen Bund mit dem Menschen geschlossen hat. Wer bei diesem allmächtigen Gott ruht, dem alles möglich ist, für den kein Problem zu schwer ist, keine Krise zu gewaltig, keine Lösung zu unmöglich, wer bei ihm Ruhe findet, der kann sagen wie ich, der kann genauso sprechen wie ich, weil Gott einen Bund mit uns geschlossen hat, einen Bund geschlossen hat, der nicht aufhören wird, ein Bund, dem er die Treue hält, auch wenn ich untreu bin. Der kann sagen, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott. Und hier finden wir eine allgemeine Bezeichnung mit einem höchstpersönlichen Verbindung. Es ist nicht nur irgendein Gott. Oh, das ist dein Gott. Nee, das ist mein Gott. Das ist mein Gott, der zu mir gesagt hat, ich gehöre ihm. Und ich sage, dieser Gott ist mein Gott, meine Autorität. Das ist nicht irgendwer. Das ist nicht irgendjemand, über den meine Großeltern mal gesprochen haben. Das ist mein Gott. Das ist nicht der Gott von Johann. Das ist mein Gott. Das ist nicht nur der Gott meiner Sonntagsschultante oder meines Sonntagsschulonkels. Das ist mein Gott. Ein tiefes Vertrauen. Und dieser vielseitige Gott schenkt Geborgenheit in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Bei ihm wohne ich. Bei ihm ruhe ich. Dieses Wort Ruhe steht für eine tiefen, erholsame Ruhe, die sogar in Schlaf münden kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Schatten geschlafen habt. Ich durfte das in meinem Zivildienst mal machen, 45 Grad im Schatten. Wir hatten eine Kinderfreizeit und die wollten unbedingt Fußball spielen. Und dann haben wir Fußball gespielt und ich habe gefühlt die Hälfte meines Körpergewichtes ausgeschwitzt, habe danach was getrunken und dann gingen wir einfach in den Schatten unter Weinstöcke und da legten wir uns hin und schliefen. Wir kümmerten uns nicht um die Skorpione oder Vogelspinne, die in dem Garten rumliefen, weil wir sicher waren. Wir lagen auf einer Erhöhung und wir dachten, du, wir sind müde. Hier im Schatten ist es gerade so gut, mich jucken die gerade nicht, ich kann ruhen. Und dieses Bild, mit diesem Bild spricht der Psalmist. Es ist ein Ruhen, weil ich weiß, ich bin geborgen, ich bin sicher. Da ist einer, der mich hält. Da ist ein Gott, der mich begleitet durch die unterschiedlichsten Herausforderungen. Und in den Versen 3 bis 13 entfaltet er das. Und die Situation, die er beschreibt, sind immer stärker, sie eskalieren immer mehr. Er beginnt mit Vers 3 und sagt, ja, er rettet dich vor dem Netz des Jägers und benutzt hier das Bild eines Vogels, der gefangen wird und von Verderben bringenden Pfeilspitzen. Und benutzt dieses Bild, dass wir uns manchmal klein fühlen und ohnmächtig, weil wir in Fallen tappen, weil wir irgendwie in Situationen reingeraten, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Und er sagt, in dieser Situation ist Gott da. Er rettet dich, er holt dich raus. Und entfalte dieses Bild, was es denn alles bedeutet. Denn er ist wie eine Glucke, die dich unter deinen Fittichen hält. Der beschützt dich. Er hält seine Flügel über dir. Er schenkt dir Nähe. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Dann kommt nämlich etwas, worauf wir schon weniger Einfluss haben und was wir noch weniger absehen können. Weder vor der Pest, die sich heimlich ausbreitet, noch vor den Seuchen, die offen wüten. Das ist die Zusage, selbst wenn die Lage noch mehr eskaliert, Gott ist da, du brauchst dich nicht zu fürchten. Denn er hat die Gewalt. Und dann mündet es in Vers 9 etwas, was gar nicht mehr greifbar ist. Bei Fallen, bei Menschen, die uns angreifen, da können wir das sehen. Bei Krankheiten und Seuchen können wir die Bakterien und so weiter enttarnen oder die Viren. Aber kein Unheil, kein Schicksalsschlag. Das sind Mächte, über die wir gar keine Kontrolle mehr haben. Das sind Dinge, die außerhalb jeglicher menschlicher Kompetenz liegen. Und selbst da sagt er, das wird dich nicht treffen, das wird dich nicht umbringen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich beschützen. Du bist nicht allein auf dich gestellt. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie bei dir sind. Und der Psalmist spielt hier mit diesen unterschiedlichen Bildern und entfaltet sie, um deutlich zu machen, für jede Situation in deinem Leben hat Gott das passende Werkzeug. Er ist da. Egal wie groß die Krise, wie groß die Verzweiflung, wie undurchsichtig die Situation ist, Gott hat die Kontrolle. Denk mal an dein Leben. Gott hat die Kontrolle, ganz gleich wie die Situation aussieht. Er ist dein Schutz. Er ist für dich. Und es ist so, als würde er unterschiedlichste Sachen aufzählen und als Bild dafür. Wenn wir uns Sportarten anschauen, da braucht jede Sportart unterschiedliche Schutzmechanismen. Jede Herausforderung braucht etwas anderes. Fußballer zum Beispiel, die brauchen hauptsächlich Schienbeinschoner. Für den Rest sorgen die Theatereinlagen. Torleute brauchen noch Handschuhe. Und das sind die Schutzmaßnahmen, die man für Fußball braucht. Wenn man etwas andere Sportarten hat, die größere Herausforderungen bringen, braucht man mehr Schutzausrüstung. So ein Eishockeytorwart, wenn der nur mit Schienbeinschonern und vielleicht mit Handschuhen aufs Eis gehen würde, könnte das wirklich problematisch werden. Über 10 Kilo wiegt allein die Schutzausrüstung, die so ein Eishockey-Torwart trägt. Das sind mehrere Schichten an Polstern. Dann, wenn so ein Puck angeflogen kommt mit mehreren 100 Stunden km/h, möchte man nicht ohne Schutzausrüstung da stehen. Vielleicht sagst du, ja, Sport interessiert mich nicht. Aber wenn du mit der Kettensäge rausgehst, dann ist es gut, wenn du gute Schutzausrüstung hast. Tadschikistan hat das keinen gejuckt, da sind sie auch ohne rausgegangen. Aber da gab es auch Unfälle, wo man dachte, ja, so eine Schnittschutzhose ist schon was Feines. Oder Stiefel, Handschuhe oder allein ein Gesichtsschutz, damit die Späne nicht überall reinfliegen. Und dann gibt es Herausforderungen, die brauchen ganz, ganz besondere Schutzausrüstung. Denn wenn jetzt ein Astronaut sagt, ach, ich nehme die Schutzausrüstung von einem Waldarbeiter. Das reicht mir. Könnte schwierig werden, wenn die Luft aus der Luke rausgeht, bevor er rausgeht. Ist Feierabend. Ein Astronaut muss nicht nur wegen der Kälte oder der Hitze, je nachdem, ob er auf der Sonnenseite oder nicht ist, geschützt werden. Er braucht nicht nur Sauerstoff. Er braucht einen Karabiner, damit, wenn er irgendwie stolpert und ein Seil, wenn er stolpert und irgendwie wegdriftet, dass er nicht bis zum Ende seines Lebens irgendwo durchs Nichts hindurchtreibt, dass er festgehalten wird. Und er braucht eine Schicht, die ihn vor den Strahlen schützen, vor denen uns unsere Atmosphäre schützt. Denn wenn er ohne diese Schicht draußen wäre, würde er Röntgenstrahlung abbekommen, die innerhalb kürzester Zeit Krebs und alles Mögliche in ihm auslösen können. Das ist eine hochgefährliche Strahlung, die dort herrscht. Und für diese Herausforderung braucht er diese Schutzausrüstung. So ähnlich spricht der Psalmist darüber, dass er sagt, wie wichtig es ist, Gott an seiner Seite zu haben, weil er für die unterschiedlichsten Lebenssituationen, in denen wir uns befinden, die richtige Lösung hat. Dass wir uns ihm anvertrauen können, dass er sich um uns kümmern wird, weil er weiß, was wir brauchen. Und er ist nicht ganz differenziert. Das will er auch gar nicht sein. Das ist hier kein theologischer Text, wo er alle Nuancen, ja, was ist, wenn es nicht passiert? Was ist, wenn ich doch krank werde? Was heißt das denn? Wirkt Gottes Schutz? Nee. Er macht deutlich, du, Gott ist auf deiner Seite. Und selbst wenn dich die Krankheit trifft, die Krankheit wird nicht das letzte Wort haben. Der Psalmist will nicht alle Eventualitäten austarieren. Er will deutlich machen, du, der ist einer, der hat dein Leben im Griff. Er sehnt sich danach, dass du ihm vertraust. Er will Schutz sein für dich, eine Zuflucht. Glaubst du das? Vertraust du diesem Schutz? Wir haben vorhin gebetet und wir haben dieses Bild benutzt, dass die Kinder unter diesem Schirm stehen. Dieser Schirm wird nichts machen, wenn eine wirkliche Gefahr kommt. Genauso ist es auch manchmal bei Menschen und Gebet. Die sagen, warte mal, wenn ich bete, was soll denn schon passieren? Was wird Gott denn schon machen? Und daher dieses Bekenntnis am Anfang. Er sagt, du, ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Meine Zuflucht ist er und meine Burg. Es ist ein Gott, auf den ich vertraue. Ich weiß, er hat mein Leben im Griff. Und vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, ob Gebet die Sache alleine lösen kann. Gebet wird nie alle Probleme für dich lösen. Manchmal will Gott, dass du betest und handelst. Und manchmal will er, dass du betest und nicht handelst und wartest. Das findest du aber nur heraus, wenn du betest. Wenn du auch hinhörst, wenn du da bist. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, neuer Lebensabschnitt, eine Krise, Herausforderung. Und du weißt nicht, Gott, in der Vergangenheit, bei den anderen Sachen, das hat geholfen. Aber ich weiß nicht, ob du in dieser Situation da bist. Ich weiß nicht, ob du jetzt hältst. Dann möchte ich dir noch einmal Mut machen. Gott hat deine Situation völlig unter Kontrolle. Er weiß, was du brauchst. Er hat eine Lösung für die Situation, in der du bist. Vielleicht heißt es, dass er dich begleitet durch die Krise hindurch. Und du erst am Ende eine Lösung bekommst. Vielleicht will er dich durch die Trauer, durch den Schmerz hindurch tragen und formen. Aber was er dir immer zusagt, ist, dass er bei dir ist. Und ich möchte dir Mut machen, dass wenn du heute vielleicht, wenn du beim Sommerfest da bleibst, dass du dir mal Gedanken machst, wo habe ich Gottes Segen schon mal erlebt? Wo habe ich seinen Schutz erlebt? Und dann unterhaltet euch doch mal darüber. Dass du vielleicht von jemandem hörst, du, ich wurde schon mal durch eine Krankheit durchgetragen. Da hat Gott mir plötzlich Ärzte geschickt. Das war keine wundersame Heilung. Ich habe schon mal erlebt, wir haben für jemanden gebetet, der wurde gesund. Ich habe es aber auch erlebt, mein Vater ins Krankenhaus gebracht, der hat eine verstopfte Arterie, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, tierische Kopfschmerzen und er verabschiedete sich von mir mit den Worten, Johann, pass auf Mama auf, ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Und ich ging raus und er war damals kein Christ. Und ich sagte, Jesus, du musst eingreifen. Und mein Vater betete dasselbe. Und die Ärztin kam mir entgegen und sagte, mir ist gerade noch was eingefallen. Und dann kam sie rein und hat genau die Untersuchung gemacht, die meinem Vater das Leben gerettet hat. Da hat Gott wundersam eingegriffen. Bei anderen hat er nicht eingegriffen. Zum Beispiel einige Jahre später, als mein Vater am Krebs verstarb. Da hat er nicht heilsam eingegriffen. Aber er war da. Er hat getragen. Er hat getröstet. Er hat gesprochen. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Vielleicht unterhältst du dich. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, du, so eine Situation kenne ich. Ich weiß um den Schmerz, wenn die Kinder nicht das machen, was du dir wünschst. Ich habe erlebt, wie Gott sie trotzdem getragen hat. Ich weiß um die Unsicherheit, die du vielleicht hast vor dem neuen Lebensabschnitt. Ich weiß, wie es ist, wenn du dich plötzlich, wenn die Beziehung nicht mehr ist und du den Halt verlierst. Ich weiß, wie das ist. Ich habe erlebt, wie Gott das und das gemacht hat. Dass ihr einander ermutigt und so diesen Psalm ganz neu zum Leben erweckt und vielleicht für euch zu einer Ermutigung wird, wie Gott in dem Leben von euren Geschwistern gehandelt hat. Doch damit endet dieser Psalm nicht. Diese Liturgie geht weiter und nachdem das beschrieben wurde, kommt ein sehr besonderer Moment. Nachdem er deutlich gemacht hat, du bist geborgen in dem umfassenden Schutz eines vielseitigen Gottes. Da ist ein Gott, der deine Situation kennt. Nachdem er das alles entfaltet hat, geht er rüber und sagt, die wahre Kraft von Gottes Schutz, die wahre Kraft entfaltet sich in der Lebensgemeinschaft mit diesem Gott. Die wahre Kraft entfaltet sich, wenn du in einer Beziehung mit diesem Gott lebst. Denn Gott ist keine Schutzausrüstung. Denn Gott ist nicht etwas, was ich anziehe. Er ist kein Dienstleister. Er ist nicht eine Versicherung, die ich abschließe zur Not, wenn das Leben mal vorbei ist, dass ich doch vielleicht irgendwie in den Himmel komme. Nein, Gott ist ein Vater. Er ist eine Persönlichkeit, der in Beziehung leben will. Und das Schöne, wie er das hier erreicht, der Psalmist, hier ändern sich die Sprecher und plötzlich fängt Gott an zu reden. Da ist nicht nur der Beter, der sagt, ja so, das habe ich erlebt, sondern Gott fängt an zu sprechen und er sagt dann, weil er mit Liebe an mir hängt, will ich ihn retten. Ich beschütze ihn, weil er meinen Namen kennt. Wenn er mich ruft, antworte ich ihm. Ich bin da für ihn. Wenn ihm Gefahr droht, reiße ich ihn heraus und sorge dafür, dass er wieder zu Ansehen kommt. Ich werde ihm ein langes Leben schenken und meine heilvolle Zukunft soll er sehen. Und hier wird deutlich, Gott geht es nicht nur um Schutz. Denn die Verben, die er hier verwendet, sind 7 Verben. Das ist nicht nur Schutz, das sind nicht nur Verben des Schutzes, das sind Verben der Fülle. Hier wird deutlich, Gott will nicht nur schützen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Gott wie einen Dienstleister gebrauchen, wenn wir es irgendwie selber aus unserer Kraft nicht mehr schaffen und sagen, ja Gott, wenn ich das nicht mehr hinkriege, dann kannst du ja einspringen. Gott sagt, du, das ist nicht das, was ich will. Sondern ich will, dass du mich liebst. Ich will ihn retten. Ich will ihn herausreißen aus einer Situation, die er nicht mehr selber mag. Ich will ihn beschützen. Ich will ihm antworten, ich will sprechen und ich bin für ihn da. Denn die Mitte dieser sieben Verben, wo Gott eingreift, ist dieses Ich bin da. Entspricht übrigens dem Gottesnamen Yahweh. Ich bin da. Ich bin da und ich reiße ihn heraus. Ich werde dafür sorgen, dass die Person wieder zu Ansehen kommt. Und ich werde ein langes Leben schenken, ich werde ein volles Leben schenken, ich werde ein Leben im Überfluss schenken. Aber die Grundlage dafür bildet der Anfang, weil er mit Liebe an mir hängt und weil er meinen Namen kennt. Das ist die Begründung, das ist der Zugang, das ist die Tür, die Gott im Grunde öffnet und sagt, auf diese Art und Weise bekommst du Zugang zu meiner Schatzkammer. Das ist manchmal interessant, wie wir als Kinder sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so sind wie der ältere Sohn aus der Geschichte mit den 2 verlorenen Söhnen. Der Jüngere ist der Verlorene, weil er weggeht vom Vater. Der Ältere ist verloren, weil er beim Vater ist, aber nicht den Zugang zu der Schatzkammer Gottes findet. Er verhält sich wie ein Diener. Und das wirft er dem Vater vor. Er sagt, ich habe für dich gearbeitet und du hast nie was für mich gemacht. Und was sagt Gott zu ihm? Du warst die ganze Zeit da. Du hättest die ganze Zeit haben können. Und das sagt Gott in diesem Psalm auch uns zu. Er sagt, wer in Liebe an mir hängt, wer mich liebt, wer wirklich sich nach mir sehnt und merkt, dass er Leben nicht alleine schafft. Und wer meinen Namen kennt. Und hier geht es nicht ums Wissen. Hier steht ein schönes hebräisches Wort. Yada. Das bedeutet kennen, erkennen, eine Person wirklich bis ins Tiefe hinein kennen. Wer kennt von euch den Nachfolger von Mose? Wie heißt er? Ja, die richtig Guten, die wissen wahrscheinlich, was die hebräische Bedeutung dieses Namens bedeutet. Jesus, der Herr rettet. Super, ihr wisst, kennt ihr ihn? Nö. Ich meine, Josua, kennt ihr ihn? Nö. Ihr wisst Geschichten über ihn. Aber kennen ist eine persönliche Begegnung. Aber das ist das, was Jesus möchte. Das ist das, was Gott hier möchte. Er möchte, dass wir ihn erkennen, dass wir wissen, wie er plötzlich als Person ist. dass wir wissen, dass er manchmal Humor hat. Dass er aber auch manchmal streng mit uns ist. Dass er kein Problem hat, unsere Fehler anzusprechen, weil er nicht überrascht ist von unseren Fehlern. Dass er gnädig ist. Dass er treu ist. Dass wir das nicht nur wissen, dass wir das nicht nur, ah ja, der Johann hat das mal gesagt, nee, dass wir das kennen. Denn dieses Wort ja da ist eine so intime Bezeichnung für eine Beziehung, dass sie verwendet wird, wenn in das Alte Testament darüber spricht, wenn ein Mann und eine Frau miteinander intim werden. Es ist dasselbe Wort, was hier verwendet wird. Die tiefste Art der Intimität zwischen zwei menschlichen Geschöpfen wird mit diesem Wort ausgedrückt. Und das ist das, was Gott sich von uns wünscht, dass wir uns vor ihm hinstellen und sagen, so bin ich. Ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, wie du bist. Ich will nicht nur etwas über dich wissen, sondern ich will erfahren, wie du bist. Hier geht es plötzlich etwas, was du nicht mehr machen kannst. Hier geht es um etwas, zu dem du dich hingeben musst, für das du dich öffnen musst. Aber da liegt der Schatz. Denn in dem Moment, in dem du das machst, lässt du ihn hinein. Du lässt ihn hinein und er sagt, ich werde dich beschützen, weil du weißt, wie ich bin. Ich werde an deiner Seite sein und du wirst verstehen, wenn du mich rufst, wirst du hören, wie ich antworte. Wenn meine Frau mich anruft, heutzutage sehe ich es auf dem Display, da sagt mir mein Handy, deine Frau ruft an. Früher hatten wir ein Telefon ohne Display. Wenn meine Frau mich anrief, sie musste nur die ersten Worte sagen. Und ich wusste, wer es ist. Weil ich ihre Stimme erkannte. Und so ist es auch beim Vater. Wenn eine Beziehung entsteht, werden wir lernen, seine Stimme zu hören. Wenn ich ihn kennenlernen will, dann werde ich im tiefsten Inneren, das ist so, das hört sich für Leute, die das noch nicht erlebt haben, hört sich das so absurd an. Man wird merken, er ist da. Die Situation hat sich nicht verändert. Die Krise ist nicht abgewandt. Aber er ist da. Darum ist diese Szene am Samstag und Sonntagabend für mich ein Bild, wie Gott mein Vater ist. Manchmal ist meine Gebetszeit einfach nur, bei meinem Papa im Himmel zu sein und zu sagen, Gott, ich brauche gerade einfach deine Nähe. Ich habe die Situation absolut nicht unter Kontrolle. Aber du bist da. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie lösen kann, aber du bist da. Wenn ich in die Sitzung gehe, wenn ich das Gespräch gehe, du bist da. Aber der Zugang ist diese Entscheidung von uns. Ich will Gott nicht nur behandeln wie eine Schutzausrüstung. Ich will sie nicht nur anlegen, wenn es in Schwierigkeiten geht, sondern ich will mit ihm leben. Ich will ihn kennen. Ich will ihn lieben. Ich will in dieser Beziehung leben. Und dazu sind wir eingeladen. Erst da entfaltet sich Gottes Schutz ganz. Und erst da kommt Ansehen. Denn mein Ansehen steht dann plötzlich nicht mehr von den Menschen aus. Denn das Ansehen, was ich bekomme, ist nicht mehr das, was mir Menschen geben. Dass sie sagen, oh Johann, du bist so ein toller Typ. Du bist so, oh, du predigst so gut und so weiter. Schön. Mein Ansehen kommt nicht von dem, was ihr mir an Komplimenten gebt. Mein Ansehen kommt, wenn mein Vater sagt, Johann, du bist treu. Ich freue mich darüber. Es ist schön, wenn ihr Komplimente gebt. Versteht mich nicht falsch. Aber was ist, wenn ihr mich kritisiert? Johannes Hartler hat einmal gesagt, wenn du vom Lob der Menschen lebst, wird dich ihre Kritik töten. Wenn dein Ansehen nur davon abhängt, wie Menschen dich sehen, dann wird dich ihre Kritik umbringen. Da ist ein Gott, der will dir Ansehen geben. Da ist ein Gott, der will dir langes Leben, ein volles Leben schenken. Ein Leben mit unterschiedlichsten Erfahrungen. Und dazu gehören auch die schwierigen. Wollte ich, dass mein Vater stirbt? Nein. Aber die Erfahrung der Nähe Gottes in diesem Moment will ich um nichts in der Welt eintauschen. Diese Erfahrung, dass in der größten Krise ein Gott an meiner Seite ist, der da ist, gibt mir die Zuversicht, neue Herausforderungen anzugehen. Diese Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen. Und ich wünsche dir, dass du neu motiviert bist, Gott kennenzulernen und aus diesen Erfahrungen, wie Gott dich trägt und dich beschützt, neue Schritte gehst und dadurch im Glauben wächst. Dass du nicht nur vom Hören sagen Gott kennst, sondern wie Hiob ihn von Angesicht zu Angesicht erkennst. Denn das ist das, was Gott sich wünscht von dir. Und dazu segne er dich in diesem neuen Halbjahr, was vor dir liegt. Und wenn du auch für deine Kinder betest, wir haben es vorhin getan, und die Eltern, wenn ihr das Segel hochhaltet, und egal, ob sie jetzt schon länger in der Schule sind oder gerade erst eingeschult, dann bete doch nicht nur für Schutz. Bete doch, dass deine Kinder, deine Enkelkinder diesen Gott erkennen, dass sie ihn lieben lernen. Ich finde es manchmal so faszinierend, wie unser Mittlerer, der Johannes, ihr habt ja gehört, das wird so der Nachfolgeprediger, welche Erkenntnisse er manchmal über Gott hat. Im Urlaub sagt er, du Papa, es ist so schön hier zu sein. Gott hat das ja so kreativ gemacht. Meinst du, der hat hier jede einzelne Spalte geschlitzt? Ja, du, das weiß ich nicht. Das sind ja auch so ein paar Naturgesetze. Aber weißt du was, das ist mir eigentlich egal. Ich gucke mir einfach nur die Schönheit an. Da habe ich gedacht, oh wie schön. Der blendet all die anderen Fragen aus und er saß da mit einem Grinsen und genoss einfach. Und ich dachte mir, oh, ich wünsche mir, dass er Gott noch mehr kennenlernt. Und das wünsche ich deinen Kindern und deinen Enkelkindern auch. Dass du es hochhältst, dieses Segenstuch über ihn. Diesen Schirm. Und vielleicht wird dein Arm wehtun und du siehst keine Ergebnisse. Bleib dran. Denn Gott möchte segnen. Auch dich und dein Leben. Amen.